Guten Morgen, auch ganz herzlich von meiner Seite. Wir sind jetzt in dieser Predigtreihe mit Gott reden, Gebet. Und wir haben letzten Sonntag eine Verheißung angeschaut vom Jeremia. Und Gott hat zum Jeremia gesagt, ruf mich an und ich werde dir antworten. Und wir haben gesehen, Matthäus, Evangelium wird das zu uns allen gesagt. Gott wird uns antworten. Gott wird hören und antworten. Wir haben noch andere Verheißungen gesehen. Es gibt so viele gewaltige Verheißungen zum Thema Gebet. Ich möchte zwei so Aussagen kurz noch mal nennen. Und wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden. Denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Gewaltige Aussage. Zieht mich ins Gebet, motiviert mich fürs Beten. Solche Verheißungen. Oder eben der Matthäus noch. Es gibt aber ganz viele. Bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet werden. Das sind enorm starke Ermutigungen. Zusagen zum Gebet. Aber eben, dann kommt das schweizerische Aber. Haben wir das letzte Mal auch davon gehabt. Aber ich bete schon Jahrzehnte für meine Mutter, dass sie Jesus persönlich kennenlernt. Und sie hat ihn noch nicht kennengelernt. Oder ich bete seit Jahren für die totale Genesung von meiner Frau. Und sie ist nicht total genesen. Oder ich bete seit Jahrzehnten für Erweckung in der Schweiz und in Europa. Und ich glaube nicht, dass wir gerade Erweckung in der Schweiz und in Europa erleben. Seit Jahrzehnten. Du findest auf deinem Stuhl ein Blatt Papier, ein Bleistift. Ich möchte dich einladen, schreib für dich, das bleibt für dich dann, doch einmal die Gebetsanliegen auf, wo du keine Antwort gekriegt hast. Scheinbar keine Antwort gekriegt hast. Wo du seit Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten am Beten bist. Und noch keine Antwort gekriegt hast. Schreib das doch einfach mal für dich jetzt gerade auf. Was ist mit all diesen unerhörten Gebeten? Ich könnte es mal vorerst weglegen. Ich sage dir nur noch, was wir mit denen machen. Unerhört und trotzdem erhört. Ich möchte im Folgenden so 6 Punkte zeigen. Aussagen aus der Bibel, warum Gott unsere Gebete vielleicht wirklich nicht erhört. Oder was denn ist mit diesen Gebeten? Und vielleicht hören wir die eine die Aussage weniger gern. Aber ich glaube, es ist gleich gut, das einmal anzuschauen und darüber nachzudenken. Ich glaube, eine erste Aussage ist, dass Sünde Beziehung zu Gott stört. In Jesaja lesen wir zum Beispiel, siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. Und seine Ohren sind nicht hart geworden, dass er nicht hören könnte, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Jakobus 4,3: Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Eigentlich muss man dem nicht viel hinzufügen. Deutliche Worte. Sünde stört unsere Beziehung zu Gott. Sünde verhindert, dass Gott unsere Gebete erhört. Nun, gerecht vor Gott sein bedeutet nicht perfekt sein. Gerecht vor Gott sein bedeutet, ich lebe aus der Vergebung von Gott. Ich nehme dort, wo Schuld in mein Leben kommt und ich zulasse, Vergebung in Anspruch. Bitte um Vergebung, vergib anderen und möchte auch bewusst nicht mehr in der Sünde leben. Unglauben verhindert die Erhörung von Gott. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen. Denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Wir dürfen zuerst mal festhalten, Gott gibt gern. Aber er sagt auch, wir sollen im Vertrauen auf ihn beten. Im Glauben an ihn. Ich möchte ein Beispiel machen. Wenn ich jahrelang für meine Mutter bete, dass sie Jesus kennenlernt und ihr nie von Jesus erzähle, ihr nie vielleicht eine Literatur gibt, die von Glauben herweist, oder ich sie nie einlade zu einer christlichen Veranstaltung, wo sie Jesus kennenlernen können, dann sind doch meine Gebete im Unglauben gesprochen. Ich rechne doch gar nicht damit, dass Gott an ihr wirkt und sie parat macht, ihn kennenzulernen. Mein Verhalten spricht von Unglauben. Auch wenn ich noch so inbrünstig auf den Knien bin und flehe und mache, meine Handlungen verraten mein Unglauben. Mein Glaube zeigt sich in dem, was ich tue und nicht nur in dem, was ich denke. Das sehen wir sehr schön bei Mose. Im Hebräer 11, Vers 27 lesen wir, wie kam es, dass Mose Ägypten verließ, ohne sich vor dem Zorn des Königs zu fürchten, also vor dem Pharao. Der Grund dafür war sein Glaube. Mose ging entschlossen seinen Weg, weil er auf den sah, der unsichtbar ist. Also Mose ist den Weg gegangen. Das ist Glaube. Jetzt Glaube heisst nicht, ich glaube, dass der oder die gesund wird. Ich weiß nicht, ob Gott jemanden heilen will oder nicht heilen will. Aber ich glaube, wenn ich bete für einen Kranken, dass ich einen Gott habe, der unser Arzt ist und der gesund machen kann. Ich weiß, mein Gott kann. Und das erlebe ich dann punktuell. Und andere Mal erlebe ich es nicht. Aber ich bin überzeugt, unser Gott kann. Ihm ist nichts unmöglich. Ein dritter Gedanke. Der Mensch und sein eigener Wille. Gott hat uns Menschen mit einem Willen geschaffen. Wir können dazu beitragen, dass Gebetserhörungen passieren. Wir können Gebetserhörungen aber auch verhindern oder rauszögern. Gott baut oft uns Menschen in Gebetserhörungen ein. In 1. Timotheus 2, Vers 4 sagt Gott, will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Und so können wir für alle Menschen beten, dass sie Jesus kennenlernen, dass sie gerettet werden. Und trotzdem passiert bei Jesus Folgendes. Jesus bemüht sich um einen jungen Mann und dann heißt es Folgendes. Jesus antwortete, wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf alles, was du hast und gib den erlösten Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm, folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg. Er hatte ein grosses Vermögen. Verstehen wir, der hätte nicht willen. Punkt. So wie der junge Mann sich im Willen von Jesus konnte widersetzen, können Menschen, die wir dafür beten, Nein sagen. Oder wir beten in Matthäus 6, 33, wir haben das vor 2 Wochen angeschaut, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Jetzt gibt es aber ständig irgendwelche Menschen, die Filme produzieren, Plakate produzieren und so weiter, die uns in Versuchung führen. Verstehen wir? Gott lässt nicht den Blitz runterfahren und all die, die halbnackte Frauen auf dem Plakat abbilden, werden vom Blitz erschlagen. Sie führen uns in Versuchung. Und wir können uns auch selber in Versuchung führen. Indem wir vielleicht mit unseren Gedanken spielen. An ein ausserehliches sexuelles Erlebnis. Das können wir machen, wenn wir vorher gebetet haben. Führen uns nicht in Versuchung. Aber unsere Gedanken, wir selber, machen es vielleicht trotzdem. Oder Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, können vom Glauben abfallen, trotz unseren Gebet. Wir lesen davon bei Jesus. Von da an wandten sich viele seiner Jünger, die Jünger sind die, die Jesus nachgefolgt sind, ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Denn Demas hat mich verlassen und diese Welt lieb gewonnen. Das ist einer, der mit Jesus unterwegs war, einer von seinen Jüngern, einer, der auf der Seite von Jesus war und er gewann die Welt wieder lieb. Ich möchte festhalten, weil wir Menschen einen eigenen Willen haben und Gott uns nicht als Marionette manipuliert, können wir Gebetserhörungen rauszögern und verhindern. Vielleicht kommt meine Mutter später zum Glauben. Vielleicht auch gar nie. Die Jetztzeit setzt unseren Gebeten Grenzen. Der Begriff Jetztzeit kommt aus Römer 8. Ich möchte den Text mit euch lesen. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne dafür etwas zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Also unser Gott ist allmächtig, aber wenn er jetzt Zeit, hat er sich wie selbst auferlegte Grenzen gesetzt. Also wenn du zum Beispiel betest, dass du in deinem ganzen Leben nie leiden wirst, oder vielleicht noch besser, dass du nie sterben wirst, wird Gott das nicht erhören können. Weil wir in dieser Jetztzeit leben. Es hat einmal das Paradies gegeben. Paradies 1 nenne ich das. Das ist 1. Mose bis Kapitel 2. Und dann ist in 1. Mose 3 der sogenannte Sündenfall gekommen. Und das ist die Jetzt-Zeit. Hey, da leben wir drin jetzt. Und die wird beschrieben zum Beispiel da. Eine Zeit vom Leiden. Das gehört dazu. Und es wird dann ein zweites Paradies geben. Das tausendjährige Reich. Und es wird dann noch ein drittes Paradies geben. Die Ewigkeit bei Gott, der Himmel. Und da ist dann ganz vieles gut, oder alles gut. Aber noch nicht jetzt. Und mit dem müssen wir leben. Natürlich erleben wir Wunder. Und Gott greift ein in unserer Gegenwart. Punktuell. Immer wieder. Das ist fantastisch. Das ist genial. Und trotzdem ist es eine Zeit, die Jetztzeit, wo auch Leiden dazugehört, wo Krankheit dazugehört, wo Nöte dazugehören. Ich finde das so fantastisch beschrieben im Hebräerbrief. Im Hebräerbrief werden Personen genannt wie der Abraham, Zara, der Isaac, der Jakob und es wird ihr Glaube erwähnt. Wir bezeichnen sie so als Glaubenshelden. Und wir lesen dort zum Beispiel, sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, noch nicht eingetroffen war. Glaubenshelden, sie haben es nicht gesehen zu ihrer Lebzeit. Ihre Gebete sind weitgehend nicht in Erfüllung gegangen. Und wenn wir noch ein bisschen weiterlesen, Hebräer 11, 35 bis 39, da heißt, es kam sogar vor, dass Frauen, die Gott vertrauten, ihre verstorbenen Angehörigen zurückerhielten, weil Gott sie wieder lebendig machte. Die haben erlebt, wie Tote wieder auferstanden sind. Faszinierend. Aber sie haben auch das erlebt. Andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen, obwohl sie dadurch freigekommen wären. Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren und durch die Auferstehung ein besseres Leben zu erhalten. Manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen, manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen, sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, sie wurden mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos zogen sie umher, in Schaf- und Ziegenfelle gehüllt, notleidend, verfolgt und misshandelt. Die Welt war ihrer nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben. Sie mussten in der Wüste und in den Bergen, in Höhlen und in Erdlöchern Zuflucht suchen. Ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus. Und doch haben sie die endgültige Erfüllung dessen, was er ihnen zugesagt hat, nicht erlebt. Verstehen wir, wir haben einen grossen Gott, der Wunder tut. Aber in der Jetztzeit wird man manchmal zersägt. Und das wirst nur einig. Oder wir erleben Schwachheit und Krankheit. Selbst der Paulus, den ich glaube, er hat Gabe von der Krankenheilung gehabt, hat das erlebt. Erastus blieb in Korinth. Trophimus musste ich in Milet zurücklassen, weil er krank war. Also ich bin ganz sicher, der Paulus hat für den Trophimus gebetet. Und er musste krank zurücklassen. Oder sie haben durch ganz schwierige Lebensumstände müssen. Und da müssen wir manchmal auch. Musst du durchs Wasser gehen, so bin ich bei dir. Auch in reißenden Strömen wirst du nicht ertrinken. Musst du durchs Feuer gehen, so bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dir etwas anhaben können. Aber verstehen wir, durchs Wasser, durchs Feuer. Das sind Bildsprachen für Leiden. Und du wirst versehrt. Du kommst hier an. Aber das ist nicht lustig. Trotz Gebet. Und wir könnten ein Beispiel fortfahren. Ganz viele Menschen in der Bibel haben gelitten. Wir haben von der Naomi gehört. Mann gestorben. Söhne gestorben. Ich glaube, die haben nicht gebetet. Natürlich haben die gebetet. Ich glaube, dass die Bibel unseren Blick immer wieder auf die Zukunft lenkt. Auch unsere Gebete dürfen die Zukunft nicht aus den Augen verlieren. Das hilft uns, die Jetztzeit besser zu ertragen. Der Blick auf das hier. Offenbarung 21. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Und sind wir mal ehrlich, das haben wir jetzt noch in der Jetztzeit, oder? Aber das wird mal weg sein. Da. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir: Schreib die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir: Nun ist alles erfüllt, ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Schlimm jedoch wird es denen ergeben, die sich feige zurückziehen und den Glauben verraten und deren Leben in meinen Augen verabscheuungswürdig ist. Die andere umbringen, sich sexueller Ausschweifung hingeben, okkulte Praktiken ausüben oder Götzen anbeten. Auf sie und auf alle, die es mit der Lüge halten, wartet der See aus Feuer und brennendem Schwefel. Und das bedeutet, auf sie wartet der zweite Tod. Ein fünfter Grund. Gott verfolgt andere, bessere Ziele. Meine Gedanken, sagt der Herr, sind nicht zu messen an euren Gedanken und meine Möglichkeiten nicht an euren Möglichkeiten. So hoch wie der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken hinaus über alles, was ihr euch ausdenkt. Und so weit übertreffen meine Möglichkeiten alles, was ihr für möglich haltet. Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Also wir dürfen unserem Vater mit kindlichem Vertrauen begegnen und um Sachen bitten. Mit kindlichem Vertrauen. Aber ich muss schon sagen, ich weiß nicht immer, was das Beste ist. Ich weiß aber eins, Gott wird mir das geben, was gut ist. Und an dem möchte ich festhalten, in all meinen Gebeten. Gott wird mir nur das Gute geben, selbst wenn ich einen völligen Blödsinn erbitte. Ist das nicht super? Das ist so wie eine doppelte Garantie. Oder? Kannst bitten, was du willst, Gott gibt dir nur das Gute. Weil Gott gut ist. Weil Gott weiß, was gut ist. Und das kann bedeuten für den Paulus zum Beispiel, der betet hat, befreie mich von dem Leiden. Und Gott gibt ihm die Antwort, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Gott hat ihn nicht geheilt oder was auch immer dort die Not war, sondern er hat gesagt, vertrau mir, mit deiner Schwachheit komme ich zum Ziel. Und manchmal müssen wir einfach sagen, wir verstehen Gott nicht. Gott ist und bleibt Gott. Er ist souverän. Wir verstehen nicht immer, warum er so handelt. Und manchmal so. Und bei jemandem vielleicht so. Und bei jemand anderem anders. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Antwort darauf. Wo der Hiob im tiefsten Leiden war, haben ihm die Freunde logische Erklärungen gegeben. Aber keiner hat das grosse Elend und die Krankheit und die familiären Todesfälle und der wirtschaftliche Untergang, der Hiob war ja wirklich am Ende, gewesen, wirklich erklären können. Sie haben es probiert. Und dann mischt sich Gott in die Diskussion ein. Das ist so spannend im Hiob. Oder plötzlich kommt Gott und redet. Und was macht Gott? Er erklärt ihm nicht, warum alles passiert ist. Gott sagt ihm nur, ich bin allmächtig, ich bin der herrliche Schöpfer. Wer bist du, Hiob? Gott lässt sich nicht hinterfragen. Gott ist Gott. Und dann kommt der Hiob und bekennt Folgendes. Und das wünsche ich mir für uns. Der Hiob bekennt, da antwortet der Hiob dem Herrn, ich weiß jetzt, dass dir nichts unmöglich ist. Denn alles, was du planst, führst du auch aus. Du fragst, warum ich deinen Plan anzweifle und rede ohne Wissen und Verstand. In meinem Unverstand habe ich geredet von Dingen, die mein Denken übersteigen. Du hast mich aufgefordert, zuzuhören und dann auf deine Frage zu erwidern. Und dann sagt er, ich kannte dich ja nur vom Hören sagen. Jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Ich schäme mich für alles, was ich sagte. In Staub und Asche nehme ich es zurück. Liebe Zuhörer, in all dem Nachdenken, über die unerhörten Gebetserhörungen, geht es vor allem um eins, um Beziehung mit Gott. Das ist der springende Punkt. Der springende Punkt ist nicht, dass deine Gebete erhört werden. Der springende Punkt ist, dass du an den Punkt kommst, wie der Hiob, und sagen kannst, nun hat mein Auge dich gesehen. Ich habe dich gesehen, ich habe dich erkannt. Ich kannte dich nur vom Hören sagen, jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Gott ist die Antwort auf all unsere Gebete. Ich möchte es so zusammenfassen. Bekenne Sünde, die deine Beziehung zu Gott zerstört. Glaub, wenn du wettest, dass Gott zulässt und antworten wird. Stell deinen Willen unter Gottes Willen, sodass du nicht verzögerst und verhinderst. Was die anderen machen, das ist nicht deine Verantwortung. Aber was du machst, das ist deine Verantwortung. Akzeptiere auch Grenzen in der Jetztzeit. Freu dich darüber, dass dein Vater dir nur gute Sachen gibt. Und wenn du Gott nicht verstehst, dann schau auf zum Vater im Himmel, der dir in all deinen Gebeten vor allem begegnen möchte. Ich würde jetzt ganz gerne beten, dann noch mal etwas sagen zu diesen Zetteln, die wir ausgefüllt haben. Und dann soll die Möglichkeit sein, zum Fragen stellen, Ergänzungen geben, vielleicht auch etwas Erlebtes weiter zu erzählen. Aber ich würde ganz gerne zuerst beten. Vater im Himmel, du bist ein guter Gott. Du bist unser Vater und wir dürfen zu dir Papi sagen. Das haben wir gesehen in den ersten Predigten. Und wir kommen zu dir mit unserem kindlichen Vertrauen. Mit dem Vertrauen, dass dir alle Macht gibst im Himmel und auf der Erde, dass dir nichts unmöglich ist. Und wir schauen auf zu dir, Papi, und wissen einfach, dass du gut bist. Auch wenn wir es nicht verstehen, auch wenn wir es vielleicht anders machen würden. Aber du bist gut. Und dort, wo wir Schulden von uns laden, dort bitten wir dich um Vergebung. Reinigen uns von unserer Schuld. Hilf uns auch nicht mehr, in die gleichen Fallen reinzutrampen. Und hilf uns auch, Schuld als Recht zu erklären. Hilf uns dort, wo wir ungläubig sind, wo wir zweifeln an deiner Güte, an deiner Kraft, Allmacht. Ich danke dir, dass wir in all diesen Gebeten vor allem dir begegnen dürfen. Und das wünsche ich mir für jeden von uns, dass wir in unserem Gebet, in unserem Reden mit dir, dir begegnen. Und dass wir dich sehen, wie der Hiob dich gesehen und erkannt hat. Danke, dass du jetzt da bist und zu uns redest, geredet hast und durch deinen Geist am Wirken bist. Amen. Ja, was machen wir jetzt mit all diesen nicht erhörten Gebeten? Ich möchte dich einladen, weiter zu beten. Aber ich möchte dich auch einladen, die Gebete Jesus abzugeben. Und vielleicht deine Vorstellung, wie Gott erhören sollte, Jesus abzugeben. Zu beerdigen. Frei zu werden, vielleicht von dem inneren Zorn und Groll, wieso macht Gott das nicht so, wie ich will? Und ich habe mir gedacht, ich habe hinter das Kreuz aufgestellt, das hat so drei Nägel. Und du kannst dort, wenn du das wirklich an Gott abgeben willst, anheften. Abgeben. Jesus abgeben. Wenn wir nach den Fragen und Ergänzungen, dann die Zeit vom Lobpreis, du kannst aufstehen oder dahinter das abgeben, abnageln, sage ich jetzt einmal, und loswerden. Du kannst es machen, wenn du rausgehst, wenn du heimgehst. Lass es los. Gib es Jesus in die Hand. Er macht es gut.